Ich muss euch sagen, Jungs, ich finde es echt super, dass die neue She-Ra-Serie auf Netflix läuft.
Definitiv. Und nächstes Jahr kommt dann auch noch die neue He-Man-Serie auf Netflix.
Und dann die jüngsten Gerüchte zum neuen Film. Der soll vielleicht auch auf Netflix starten.
Tja, man muss ja mit der Zeit gehen.
Deshalb will sich Mattel ja angeblich auch Produktionskosten sparen, indem sie neue Moto-Classics-Figuren einfach auf Netflix zeigen.
Ja, das macht Sinn. Hey, vielleicht sollten wir unseren Podcast einfach auch auf Netflix laufen lassen.
Ja, aber zumindest haben wir den ja auf YouTube, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify und was weiß ich noch alles. Aber da fällt mir ein, wisst ihr eigentlich, wo der Sepp ist?
Keine Ahnung. Oh nein.
Sag nicht das.
Nein, nein, nein.
Sepp ist auf Netflix?
Was? Natürlich nicht. Dem sein WLAN schafft es doch gar nicht.
Es ist lustig, weil es stimmt.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute reden wir schon wieder über den Masters Kinofilm.
Oder auch nicht Kinofilm.
Aber natürlich sind auch viele andere Neuigkeiten mit dabei.
Und die Hörerfragen haben wir auch nicht vergessen.
Das alles und mehr kommt jetzt auf Netflix in Ausgabe 163 des Hemanischen Quartetts mit Streaming Sebastian Vogel,
Matthias Kinoköstler,
Michael Movie Reitmeier
und The Binge-Watching One Gordon Volkmer.
Viel Spaß!
Das Hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Liebe Hörer oder vielmehr liebe Hörer, die immer noch dran sind, obwohl es von uns etliche Wochen lang keine Folge mehr gab. Ja, von uns gab es etliche Wochen lang keine Folge mehr. Und das war jetzt nicht in der letzten Folge angekündigt, als ich davon geredet habe, dass wir den Zeitplan nicht ganz einhalten können, dass wir das schon fest geplant hatten. Wir wollten schlichtweg jede Woche wieder aufnehmen und jede Woche war irgendwas anderes, weswegen es nicht gepasst hat. Mal war jemand im Urlaub, mal war jemand krank, mal war jemand anderes krank, mal war jemand arbeitsmäßig verhindert. Irgendwas ist halt immer gewesen. So kommt es halt, wenn man mehrere Leute hat, die auch voll im Saft ihres Lebens stehen. Nee, das klingt irgendwie nicht gut. Aber anyway, also wir waren also einfach wirklich sehr beschäftigt. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis wir ein neues Quartett aufgenommen haben. Tatsächlich haben ein paar Leute auch schon immer wieder gefragt, hey, wie sieht es aus? Aber wir sind jetzt wieder da und das, obwohl wir immer noch nicht alle ganz gesund sind. Der Gordon zum Beispiel, der hat immer noch eine Zahngeschichte mit sich rumtragen, richtig?
Ja, leider. Und ich kann jedem davon abraten.
Ja, dafür ist der Gordon ein bisschen auf Droge, hat uns leider davon nichts abgegeben, aber das brauchen wir auch nicht. Wir legen sofort jetzt mit der Q&A los. Und ich habe jetzt nicht so viele Fragen heute dabei, aus Zeitgründen, aber keine Sorge, ich habe noch ganz viele Fragen gepackt, die in den nächsten Folgen auch noch beantwortet werden. Also ein bisschen Geduld haben. Auf jeden Fall haben wir heute schon mal zwei dabei.
Okay, und die erste Frage kommt vom Sven Groß. Warum sagte He-Man zum Beispiel in den Hörspielen, ich habe die Zauberkraft und woanders nur, ich habe die Kraft?
Ja, also ich glaube, da gibt es keine tatsächliche Antwort zu. Also vielleicht weiß es ja jemand, ja, vielleicht hat ja irgendjemand mal mit den Verantwortlichen oder so gesprochen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, also dass es in den... Ich habe die Kraft halt einfach die direkte Übersetzung von I have the power ist. Ich kann mir bei den Hörspielen natürlich noch vorstellen, dass die sich irgendwie gedacht haben, okay, das ist eine Verwandlung von Adam in He-Man und da geht's ja auch irgendwie mit Zauberei zu und deswegen ist es halt dann bei der Macht von Grayskull und dann ich habe die Zauberkraft. Also das ist für mich so die Erklärung, die irgendwie dahinter steht, ne, dass vielleicht auch für die kleineren Kinder oder wie auch immer dann nochmal klar gemacht wird, okay, hier wird jetzt gerade gezaubert und deswegen verwandelt sich Adam in He-Man.
Ja, finde ich tatsächlich nachvollziehbar. Ich kann es mir jetzt auch ohne eine offizielle Mitteilung so nur so erklären, dass das im Laufe der Übersetzungen dann halt auch genommen wurde, dass man gesagt hat, ja, Zauberkraft, wie es die Hörspiele zum Beispiel machen, das wirkt jetzt ein bisschen ungelenk. Ich habe die Macht, wäre vielleicht ein bisschen mit Star Wars überkreuz gegangen, und ich habe die Kraft, ist dann halt eben auch die kürzere und vielleicht auch ein bisschen coolere Version gewesen in den Augen der damaligen Leute, die das verantwortet haben.
Im Prinzip habt ihr alles gesagt. Ich kann mir da auch nichts anderes Großartiges vorstellen. Vielleicht dann woanders, ich habe die Kraft wegen der Übersetzung, und weil He-Man ja auch nicht wirklich zaubert, außer bei der Verwandlung, dass sie es vielleicht da einfach weggelassen haben und das Zaubern dem Orko überlassen. Also auch keine andere Erklärung meinerseits.
Ja gut, also in den Hörspielen, da sagt er es ja hin und wieder auch dazwischen, wenn er einfach nur mal kurz wieder demonstrieren muss, dass er ja stärker ist als der Skeletor, oder weil er halt sich kurz irgendwie aufputschen muss, obwohl er schon verwandelt ist, und vielleicht ist es dann in den Hörspielen, ist einfach das auch besser zu sagen, so in einem Rutsch, so ich habe die Zauberkraft als dieses, ich habe die Kraft, das ist irgendwie was eine, so eine andere Tonalität hat das irgendwie auch vielleicht, und darum, weil er es öfter sagen muss.
Ja, ich,
Spekulation.
Ich hätte es auch langweilig gefunden, bin ich ganz ehrlich, wie im englischen Original, by the power of Grayskull, I have the power. So zweimal das Wort Power in aufeinanderfolgenden Sätzen ist halt auch einfach auch ja. Schlechter Stil. Ja, eigentlich also bei der Macht von Grayskull, ich habe die Macht, hätte ich auch unglaublich langweilig und blöd gefunden. Hätte ich auch so gesagt, wow, Voxicon hattet ihr noch nicht, ne? Da fiel euch kein Synonym für Macht ein. Also,
wobei ich jetzt ohne diese Doppelte bei der Macht, ich habe die Macht, da gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn ich jetzt nur den hinteren Satz nehme, ich habe die Macht, irgendwie klingt das, finde ich, aber auch besser als ich habe die Kraft. So oder so ist das, finde ich, im Deutschen ein bisschen eine schwierige Sache mit dem Zauberspruch. Im Englischen gefällt mir das generell besser, I have the power, weil das halt eben so zweisilbig ist.
Genau, ja, das ist wahrscheinlich ja. Auch, genau, die zwei Silben, die machen es aus. Genau. Okay. Dann haben wir das soweit geklärt, würde ich sagen. Die nächste Frage ist vom Nightstalker. Was ist der Hintergrund hinter dem Slime Pit? Das Einzige, was mir bekannt ist, ist, dass es He-Man für Hordak gefügig macht. War das alles oder gibt es da noch größere Hintergrundgeschichten und Infos?
Ja, also He-Man für Hordak gefügig macht, das klingt echt schon übel. Das geht ja eher um das Minicomic und die Verpackung vom Slime Pit. Da wurde eben auf der Verpackung und im Minicomic Escape from the Slime Pit eben beschrieben, dass wenn jetzt die Horde irgendeinen Gegner da in das Slime Pit reinsetzt und der von dem Schleim getroffen wird, dass der dann zu so einer Art Zombie, nicht im Sinne von ich fresse dich jetzt, sondern im Sinne von willenloser Sklave dann wird. Und das sieht man auf der Rückseite der Verpackung vom Slime Pit zum Beispiel, da wird Beastman dann reingepackt und der ist dann mit dem Schleim plötzlich irgendwie voll und Hordak kann den quasi kontrollieren und so war das eben mit Minicomic, deswegen auch Horde-Zombie-He-Man, beziehungsweise Slime-Pit-He-Man, den es mittlerweile in diversen Formen als Figur gibt. Und ja, der Hintergrund hinter dem Slime-Pit, also ich glaube jetzt nicht, dass er den Hintergrund auf der Box meint, sondern eben den geschichtlichen Hintergrund. Auch das wird einfach in dem passenden Minicomic erklärt. Hordak baut das Ding einfach auf und das war es letzten Endes. Es gibt da jetzt nicht so eine super genaue Hintergrundgeschichte zu diesem Slime-Pit, zumindest was jetzt die Minicomics betrifft, dass das jetzt irgendeine alte Opferstätte gewesen wäre. Nee, man sieht tatsächlich, wie das Ding errichtet wird und wie der Kopf von dem Slime Pit dann irgendwie über den Lastkran oder was das da darstellen soll, diese Seile dann oben drauf gesetzt wird. Und damit hatte es sich damit schon. Und interessant ist dabei tatsächlich die Ehapa Comics-Serie, die ja auf deutschem Material eben fußt und dort wurde das zwar auch ohne große Wie ist das Ding entstanden Geschichte erzählt, aber unweit der Fright Zone stand halt dieses Slime Pit und wurde dort als Opferstätte beschrieben. Das ist ja dann, wo He-Man dann Teela vor dem kommenden Schleim retten muss, wo man jetzt nicht weiß, ja, wäre sie dann auch irgendwie zum willenlosen Wesen geworden oder hätte der Schleim die aufgefressen. Zumindest habe ich beim Wort Opferstätte immer dran gedacht, okay, wenn der Schleim die trifft, ist die mal tot. Hätte ja auch durchaus passieren können. Mhm. Ja, und das ist es im Grunde. Mehr kann man dazu eigentlich nicht wirklich sagen. Das Limepick ist auch im Zeichentrick aufgetreten. Sie ist Limepick, da haben wir mal ein paar Folgen vorher drüber geredet gehabt, im Zuge von irgendeiner Biografie war das. Aber ansonsten, ja, auch da wüsste ich jetzt nicht, dass großartig was erzählt wurde, außer dass es halt vollkommen anders aussah, grünen Schleim hatte und keiner eingeschleimt wurde.
Ja, ich glaube, es gibt ja diese eine Folge, wo She-Ra dann da im Schleim landet. Ich weiß gar nicht, mit wem. Landet sie da mit Loki zusammen drin oder so?
Ich weiß es gar nicht mehr, 100%. Das ist...
Und da ist, da ist es ja auch so, dass ich glaube, sie landet mit Loki da drin und da ist es dann ja eher so, nicht, dass sie dann irgendwie so ein willenloser White Zombie Zombie wird, sondern da ist es ja dann irgendwie so, dass sie ihre Stärke verliert, ne? Und dann irgendwie erstmal, ja, ich glaube, sich von dem Schleim erholen muss oder so.
Ja. Ich weiß es echt nicht mehr genau, wie das da hundertprozentig war, aber ich glaube, du hast es schon so ungefähr, wie es im Kopf habe, beschrieben.
Naja, und die wahre Hintergrundgeschichte ist natürlich ganz einfach. Mattel hat schon in den 70er Jahren ihren Dödelschleim vermarktet und jetzt brauchten sie einfach einen Grund, wie sie das auch bei Masters unterbringen. Und da haben sie einfach was gebaut. Das. Und das Teil wurde dann nämlich später nochmal in der Actionfiguren-Serie King Arthur nochmal verwurstet.
Ja, und jetzt aktuell doch auch irgendwie beim Harry Potter, also das ähnliche Konzept bei der Harry Potter-Reihe.
Ja, natürlich. Das Mutant Slime Pit in der 2000X-Serie hatte auch optisch nichts damit zu tun, aber war auch auf dem gleichen Ding.
Aber Schleim kommt halt einfach gut an.
Ja. Ja, gab's da nicht mal von Nickelodeon auch dieses Ding, wo sie Preisverleihungen haben und dann werden die ganzen Promis und Pseudopromis da eingeschleimt?
Stimmt. Oh Mann.
Haben die nicht sogar Schleim patentiert?
Die haben einen eigenen Schleim doch dann gemacht. Wie heißt der Kurs? Und das war Gag. Doch so dieses Gag, ja, genau, der so ein bisschen geschmatzt hat quasi. Das war dann so Nickelodeon-Gag.
Alter.
Okay. Jetzt ist eh wieder Halloween-Zeit. Schau mal, ob der Pixel Dan wieder seine 13 Days of Slime.
Der hat keine Zeit mehr irgendwie, hat man das Gefühl. Ja.
Oder keine Slime-Toys mehr.
Ja, genau, irgendwie hat es das, glaube ich, durch. Ja, das kann auch sein.
Ich glaube, der muss auch schlichtweg mal Geld verdienen. Ich
meine, das kann sein, ja.
Ich bewundere das ja immer, wenn Leute so viel Zeit für Sachen wie Videokanäle und sowas haben. Aber man sieht es ja auch schon an dem Output, den ich an sowas mache. Also irgendwo muss ich dann doch andere Prioritäten manchmal setzen.
Ja, weil das braucht halt einfach Zeit, ja.
Ja, eben. Also selbst wenn man sich keine Arbeit macht, so wie ich schneide die Scheißvideos ja nicht, um es so zu sagen, aber das ist schon sehr aufwendig. Der Pixel Dan kommt an seine Grenzen bei sowas irgendwie. Ja.
Bei dir macht das dein Assistent, oder? Selbst die Videos schneiden.
Ja, meine Assistentin. Ich habe ja bisher schon vier verschiedene Assistenten da gehabt. Hat keiner gemerkt.
Wow.
Ja, die Sklaven in meinem Keller. Mhm. Womit wir wieder zurück beim Podcast wären und ihr müsst nicht zu mir in den Keller kommen, um Fragen zu stellen. Wie gesagt, wir haben noch einige Fragen im Petto für die nächsten Folgen, aber wenn ihr in der Zwischenzeit weitere Fragen habt, die ihr gerne an uns schicken wollt, ja, stellt sie uns. Wir holen ja natürlich auch immer wieder gerne Running Questions, wie wir es schon gesagt haben. Nur heute haben wir keine dabei, denn heute wollen wir uns noch über einige News unterhalten und die haben es in sich. Zum Beispiel hat das MyMac, das Welt der Meister Magazin, ganz viel Content in sich. Die haben jetzt nämlich Ausgabe 10 und 11 gleichzeitig im Angebot gebracht, weil die einfach so viel Zeug hatten, dass sie schnell raushauen wollten. Von der 10 gibt es sogar ein cooles Variant-Cover. Nur gibt es aktuell zu bestellen. Und das passt eben ganz gut zur Slimepit-Frage, wo ich über die Ehapa-Comics geredet habe. Unter anderem sind die Ehapa-Comics da nämlich auch groß mit drin. Ja, also Welt der Meister Magazin hat eine längere Pause jetzt gehabt, dafür direkt mit doppelter Ladung sich zurückgemeldet, ist gar nicht übel. Ebenfalls erhältlich und Lesestoff ist der Interpart-Sammelband. Das gab es ja schon vor geraumer Zeit. Matthias, wurde der letztes Jahr auf der GrayskullCon angekündigt?
Ja, letztes Jahr auf der GrayskullCon. Große Überraschung. Und da waren sie ja noch optimistisch und haben gesagt, das kommt bis Ende 2018. Hat dann nicht so funktioniert, aber er kam.
Jetzt. Ja, Und eben jetzt fast ein Jahr später und läuft bisher ziemlich gut. Dieser Sammelband, der beinhaltet eben alle Interpart oder wie der Verlag später hieß, Condor Comics, der Masters of the Universe, inklusive der beiden Taschenbücher, die damals aber nicht das original deutsche Material hatten, sondern ich glaube, es war italienisches Material, das die dort nachgedruckt hatten. Dazu kann ich nur sagen, also auch wenn man die Taschenbücher nicht mag, aber das Bild zu sehen, wie Skeletor mit einem Besen durch die Gegend rennt und davon von seinen Freunden bejubelt wird, das ist es schon wert zu sehen.
Ja.
Das ist schon der Hammer. Und ja, die, wie gesagt, der Interpart-Sammelband ist schon ausgeliefert worden, kann bestellt werden. Auf der Grayskull-Con werden die da auch wieder etliche Exemplare mit Sicherheit anbieten. Und wenn das irgendwann vergriffen ist, gibt es eine zweite Auflage.
Genau, also ist eigentlich relativ entspannt die ganze Sache. Also ja, ich habe auch bin schon fast durch bei den normalen Interpart Comics und es waren wieder sehr, also ich habe auch als Kind tatsächlich nicht alle gehabt, aber die ich gehabt habe, da waren wieder schöne Erinnerungen, sind da aufgekommen. Also besonders diese eine Origin-Geschichte da von Many Faces, das ist, die hatte ich schon ganz vergessen, aber jetzt habe ich es wieder gelesen und das ist, glaube ich, meine Lieblings. Many Faces Origin Geschichte irgendwie, die ist ziemlich cool.
Das muss man sich vor allem mal reinpfeifen, wo du sagst ganz unkompliziert, das ist mal was, das man bestellt und man bekommt es zeitnah.
Genau, man bekommt es 3 Tage später.
Ja. Ist man der Wahnsinn. Nicht mehr gewöhnt.
Ja, das ist schon cool.
Also so wie beim Welt der Weister Magazin, das bekommt man zwar nicht auch sofort 2 Tage später, aber auch trotzdem, wenn man Super Seven so kennt und man weiß, dann wartet man so zwischen 6 und 12 Monaten oder bei manchen Sideshow-Statuen noch länger und dann bestellt man hier was und dann ist das eine Woche später schon da. Das ist irgendwie, kennt man das noch so als Masters-Fan? Ich weiß es nicht.
Nee, das war tatsächlich mal eine neue Erfahrung. Ja. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an Retro von Big für das Rezensionsexemplar. Also das hat mich sehr gefreut. Wunderbar.
Und wo wir das gerade schon erwähnt haben, dass die Leute auch auf der Grayskull-Con sein werden, ja, das ist im Grunde das nächste große Event, denn ich weiß jetzt nicht genau, wann unsere Folge online geht, aber sie dürfte recht kurz vor der Grayskull-Con online gehen. Das heißt also, wenn ihr die Folge jetzt gerade hört, nachdem sie frisch online ist, dann könnt ihr jetzt noch ganz schnell euer Wochenende umplanen und nach Lennestadt fahren zur Grayskull-Con 2019.
Genau. Also ich bin ja auch wieder dabei.
Genau darauf habe ich gewartet, Matthias.
Ja, gell. Ist ja kein Geheimnis, dass ich da hinfahre. Mit dem Jürgen aka Necron I. Das ist immer ganz praktisch, dass der dann mich dann mitnimmt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, weil der große Star-Act ist ja der Anthony DeLongis, der Blade-Darsteller aus dem Kinofilm von 1987. Da gibt's auch schon den ersten Panel am Freitagabend. Also das hatte ich tatsächlich gar nicht erwartet, dass das schon am Freitag urgeht mit dem. Aber der schaut dann auch tatsächlich dann auch mit den Kinofilm. Oh, das Dolphin macht er mit. Das ist auch ganz lustig.
Und er schneidet jeden den Schniedel ab, der über diesen Film böse redet.
Genau, also man muss wahrscheinlich immer ganz huldvoll den Film anschauen in der Zeit.
Das ist jedes Mal, wenn Blade dann im Film auftaucht,
müssen alle jubeln. So ja, klar. Ja, so. Also da Blade auftaucht, der wird wahrscheinlich Jubel ausbrechen dann entsprechend.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Ja, also.
Wenn mitten im Film einer aufsteht, dann holt er so diese Peitsche von damals raus. Auf die Knie!
Ja, genau. Wahrscheinlich hat er eine original rote Laserpeitsche dabei. Das wird super.
Genau.
Ja. Ach, also, nicht darauf klar, geil, wie seine deutsche Synchronstimme sich anhört.
Nein, den schauen wir, glaube ich, auf Englisch, oder? Denke ich schon. Also, ich glaube, letztes Jahr war es sogar auch auf Englisch.
Den kennt wahrscheinlich eh schon wieder in- und auswendig auf der
Grayskull,
von dem her ist es eh egal.
Eigentlich wäre das endgeil, wenn Anthony in die Longest da rumgeht und ohne dass es einer merkt, steht immer irgendein Typ hinter ihm und das ist seine deutsche Synchronstimme und der bewegt einfach nur die Lippen.
Ja, also ich denke, so wie es ausschaut, wird das jetzt, glaube ich, schon eine ziemlich große Veranstaltung. Also irgendwie 200 Leute am Samstag und weiß man ja nie, wie viel da noch dazukommen. Ja, das wird ordentlich.
Ja, genau, das hat mir die Lucinia, die Karin noch erzählt, mit der ich ja auch befreundet bin. Die habe ich am Wochenende getroffen. Und die hat ja auch gemeint, mit 200 Leuten ungefähr rechnen die. Ich hoffe ja, dass es sogar noch mehr werden. Das, also mehr Besucher bedeutet natürlich immer mehr Erfolg für die Organisation, aber auch generell irgendwo mehr Aufmerksamkeit für das Franchise. Das wäre dann schon eine sehr geile Sache. Aber ich glaube, unsere Runde ist dabei tatsächlich äußerst in der Unterzahl vertreten. Ich glaube, Matthias ist der Einzige, der dahin fährt, oder?
Ich habe es mir tatsächlich mal überlegt, hinzufahren. Ich wollte auch mal hinfahren, aber mir ist jetzt ein anderer Urlaub dazwischen gekommen und vielleicht mal im nächsten Jahr, ich weiß es einfach nicht. Meistens kommen wir da immer irgendwas dazwischen. Wobei, ich würde schon mal hinfahren, mit Sicherheit ganz nett, aber bisher hat sich es einfach noch nicht ergeben.
Ja, dazwischen kommt es bei mir tatsächlich auch. Dieses Wochenende, wo die QuestCon dieses Jahr stattfindet, das ist ja im Schnitt einen Monat später als in den letzten Jahren. Ja, da haben wir prompt einen Familiengeburtstag. In den anderen Jahren war das immer an einem Wochenende, wo wir eine Familienfeier und oder Urlaub im Ausland hatten. Ich weiß nicht, die wollen mich nicht da haben, ist mir schon klar, aber der Michael, der sollte schon mal dahin fahren.
Irgendwann schaffe ich's.
Ja, irgendwann schaffen wir es schon wieder. Ja.
Genau. Ja, ansonsten wird der Matthias aber für uns die Geschütze hochhalten, denn ja. Matthias, da hatte ich tatsächlich eigentlich am meisten drauf gewartet, dass du das erwähnst. Ja, sag es, was tust du da?
Ja, also es wird ja um 17 Uhr wird dir das große Art Double Feature, also das Gemälde von Simon Soltau und die Motok-Figuren-Fotokollage von Michael Muth zu Das ewige Feuer, beziehungsweise der Szene aus dem ewigen Feuer enthüllt. Und das werde ich versuchen, live zu streamen. Also wir haben ja jetzt über 1000 Abonnenten auf YouTube und damit geht es jetzt wieder mit dem iPhone.
Obwohl wir die lange Pause hatten, haben wir da immer noch über 1000 Abonnenten?
Ja, wir haben sogar über 1100. Wir haben jetzt 1170.
Gerade. Das heißt also, wenn wir keine Quartettfolge bringen, kriegen wir mehr Abonnenten.
das waren schon deine Videos zu den Vintage Collection Figuren, die haben ordentlich gezogen.
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir können jetzt einen total langen Urlaub machen, Matthias.
Verdammt. Ja, du musst jetzt regelmäßig, aber jetzt kommen ja keine Vintage Collection Figuren mehr, das wird jetzt schwierig.
Ja, wenn ich jetzt im November an die Masters of the WW Universe die Toyline heißt, kommt, dann könnte ich da wieder Videos machen.
Genau, stimmt. Also, wie gesagt, dank dieser vielen Abonnenten werde ich versuchen, das live zu streamen, die Enthüllung. Also ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt die ganze Stunde, das wird wahrscheinlich ein bisschen lang, aber
du streamst live die ganze Con von Freitag bis Sonntag.
Ja, genau, schauen wir mal.
Das schaffst du.
Ob's WLAN standhält.
Ja, also es ist tatsächlich, WLAN gibt's da. Das war nicht bei jeder Grayscale-Con der Fall, aber in dem Haus, da so, weiß ich von letztem Jahr nur, da war das ganz in Ordnung, die Versorgung. Und es sollte funktionieren und es gibt dann natürlich entsprechendes Update dann noch, wann es genau losgeht. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das abläuft.
Geile Sache auf jeden Fall. Also wie gesagt, liebe Hörer, liebe Masters-Fans, wenn ihr für das Wochenende noch nichts vorhabt, dann ab nach Lennestadt.
Genau.
Da gibt's einen von uns vieren und noch ganz viele andere.
Da gibt's ganz viele andere, genau. Also ist meiner Meinung nach lohnt sich's. Also ist immer ganz witzig.
Ja, meiner Meinung nach lohnt sich auch die PowerCon, die ist aber leider ein bisschen weiter weg und für dieses Jahr schon vorbei. Das ist eine Überleitung, ja. Ja, PowerCon ist aber das Stichwort, um zu erwähnen. Die PowerCon-Organisation schließt weitere Classics-Exclusives noch nicht aus. So habe ich es mir notiert. Denn in einem der letzten Roast-Google-Dinner-Podcast-Folgen, da wurde darüber kurz zumindest geredet. Und das war durchaus aufschlussreich. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon über das Ende von Moto Classics geredet. Und ich glaube, wir müssen nämlich ein Trinkspiel machen, wie oft wir im Podcast über das Ende der Moto Classics reden, das dann doch nicht kommt oder vielleicht nicht kommt. Also man weiß es ja nicht. Das ist noch irgendwo halbwegs offen zumindest, dass sie sich bemühen, zu gucken, ob man was bezüglich Classics machen kann. Mattel ist sich schon über die Fanbase durchaus im Klaren und es wurde natürlich nicht viel dazu gesagt, auch nicht, was da kommen könnte und so weiter. Aber wie seht ihr das Ganze? Haltet ihr das für eine durchaus doch noch wahrscheinliche Möglichkeit, dass wir dort Exclusives bekommen? Und wenn ja, in welchem Umfang könntet ihr euch das vorstellen? Michael?
Ich könnte es mir schon vorstellen, dass Exclusives kommen. Ich würde es allerdings, für mich würde es mehr Sinn ergeben, auch für die PowerCon selbst, wenn die in den Origins-Bereich gehen würden, weil da einfach die Werbemaschinerie rollt von Mattel, da gibt es ja schon diverse Posts und immer mal wieder Nachrichten auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und ich glaube, wenn sie wirklich in die Classics-Richtung gehen, dann wären das halt, denke ich, reine Repaints, weil sonst einfach zu teuer wird, wenn die viel besagten Masken der Machtdämonen, klar, die könnte man vielleicht nur mit neuen Köpfen theoretisch machen, aber das wird ja dann auch schon wieder relativ teuer. Das sind halt immer diese schon tausendmal genannten Varianten, wie der Leo Skeletor wäre ja relativ leicht zu machen, bei so Sachen wie Blackface Grizzler oder Greenlimbs Modulok zum Beispiel, bin mir nicht sicher, ob diese Formen und Molds noch da sind in der Firma. Glaube ich eher nicht. Fuerza T war ja angeteasert, irgendwie der Felinor auf der Backcard von dem Dreierpack von der letzten PowerCon. Da ist halt auch die Frage, ob dieser Stinker-Mold noch da ist, weil wenn die dann wieder nicht mehr da sind, dann wird es ja wieder teuer. Oder es kommt sowas raus wie bei dem Slammerai, dass dann halt einfach die Handschuhe, glaube ich, waren anders, oder? Die waren ursprünglich anders gedacht.
Ja, der sollte die nackten Ula-Unterarme bekommen. Der hat dann am Ende die He-Man-Unterarme bekommen, weil Ulas, also der Savage He-Man, der im Grunde fast ganz nackig ist, von dem haben sie nicht mehr alle Teile gefunden. Den Kopf zwar schon, aber...
Genau, und das wäre halt dann auch eher suboptimal, finde ich, wenn dann so eh schon so Repaints kommen oder sowas in der Art und dann aber wirklich da noch gespart wird, dann noch nicht begründbare Veränderungen aufgrund hat, weil halt diese Teile nicht mehr vorhanden sind. Also ich würde es ganz schön finden, ich würde es auch den Leuten gönnen, die sich diese noch wünschen. Leo Skeletor könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich glaube eher, dass die in diese Origins-Richtung gehen, falls sie da was machen dürfen.
Also bei Felinor mit den Unterarmen musst du dir keine Sorgen machen. Da sind alle Fans froh, wenn die nicht so sind wie bei Stinkor.
Das stimmt.
Ja, aber es ist tatsächlich, das habe ich auch im Forum auf PE mal geschrieben, aus meiner Sicht somit das größte Problem bei dem Ganzen bezüglich der Machbarkeit. Also grundlegend sowas wie die pinke Tila wäre natürlich machbar, wenn Mattel jetzt sagt, ja, also kommt hier im Zweifel, wenn die PowerCon bezahlt, dann ist es kein Ding. Dann kann man das machen, weil die als Ultimate-Figur erschienen ist. Aber dann geht es eben los, wenn man jetzt wirklich diese Fuerza-T-Sachen macht oder egal, was man da machen will. Man muss eigentlich bei so gut wie allem, das nicht zumindest in den letzten 2 bis 3 Jahren erschienen ist, immer tierisch aufpassen, gibt es davon die Formen noch? Und wenn ja, kann man das alles noch irgendwie so mixen? Da gibt es ja auch wieder von Super 7 Figuren, wo Mattel wiederum die Gussform nicht hat, also würde das eventuell wieder wegfallen. Das ist alles so eine ungeheuer komplizierte Geschichte. Es kann natürlich auch sein, dass die PowerCon dann einfach sagt, oh komm, wir ziehen das jetzt durch, dann machen wir, um bei dem berühmtesten Beispiel zu bleiben, dann machen wir die Masken der Machtdämonen und machen die mit Recyclingmaterial, soweit es geht, aber die restlichen Formen lassen wir neu gießen, dann kostet das Tubeck halt mal $200 aufwärts oder sowas. Ja. Ist halt auch so eine Sache und deswegen bin ich da auch nicht so ganz überzeugt bisher davon. Also ich kann mir vorstellen, dass die es irgendwo durchziehen, weil die PowerCon-Organisatoren, das sind halt auch Fans und die machen auch gerne Fanservice. Aber aus wirtschaftlicher Hinsicht wäre es natürlich, wie der Michael sagt, deutlich leichter und ich wette, es kommen auch Moto Origins Exclusives eben raus, egal ob wir Classics-Figuren sehen oder nicht, weil da hat man halt Hauptcharaktere und wenn da plötzlich ein Skeletor mit Alcala-Kopf angeboten wird und anderen Füßen, dann wird sich der garantiert besser verkaufen als alle Masken der Machtdämonen der Welt.
Was ich auch noch ganz interessant gefunden habe in dem Podcast, ist, dass der Val Staples eben gesagt hat, dass jetzt, also 2019 schon, aber auch definitiv 2020 ist die PowerCon wirklich in offizieller Zusammenarbeit mit Mattel, also hat das immer so under contract und das finde ich schon, das hat dann so ein bisschen so eine Anleihe oder so ein, es fühlt sich dann so, als wäre das so eine Art, ja, offizielle Hausmesse oder praktisch so eine Art, ja, Mattel sieht es dann schon als wichtige, ja, Werbeveranstaltung logischerweise für Masters of the Universe, wenn sie das jetzt eben zurück in den Mainstream bringen wollen. Und dann wäre es ja vielleicht auch möglich, dass sie sozusagen das sozusagen auch ein bisschen sponsoren und dann dementsprechend halt die Figuren bzw. diese Formen dann so in der Form mitfinanzieren, dass eben also mögliche Exclusives, dass halt die PowerCon nicht sozusagen immer die vollen Kosten oder das volle Risiko eingehen muss, sondern da Mattel auch ein bisschen mitmacht und dann ist eben vielleicht wieder was möglich Richtung neue Formen. Ist natürlich jetzt reine Spekulation von mir, aber also ich denke schon, dass sich da jetzt gerade ein bisschen was verändert, weg von, dass da die PowerCon das so allein alles auf sich nimmt, diese Exclusives zu bestellen, weil, also es hat es ja auch so formuliert, dass Mattel schon sozusagen da was in Vorbereitung hat oder auf ihn zugekommen ist mit was. Und darum ist da vielleicht jetzt eben mehr möglich als in den letzten Jahren, beziehungsweise nicht mehr ganz so teuer oder so.
Genau. Schwierig, also gerade wenn Mattel selbst mit drin ist. Ich sehe da schon halt auch, was Mattel denen vorschlägt, wird aus meiner Sicht schon sehr deutlich, was mit den Sachen zu tun haben, ja, ja, die Mattel auch aktuell verkaufen will. Klar. Und da wird es halt interessant sein, wie weit wird Mattel mitziehen, wenn es drum geht, wirklich diese Nischenprodukte einer komatösen Toyline irgendwo zu bringen. Kann natürlich auch sein. Ich sehe nur einfach große Hürden drin, wo man dann wirklich gespannt sein kann und sich auch umso mehr freuen kann, wenn wirklich was kommen sollte. Und vor allen Dingen, so wie ich Welt Staples kenne, und da kommen wir mit Sicherheit auch noch in anderen Bereichen zu dem Thema, ich habe immer den Eindruck, es wird von dem nichts erwähnt, wenn das nicht schon wirklich irgendwo konkretere Züge hat und einen Punkt hat. Also der ist eigentlich immer so vorsichtig, damit irgendwas zu sagen. Und wenn er dann der Öffentlichkeit mit irgendwas bringt, dann kann man, finde ich persönlich zumindest, im Mindesten davon ausgehen, dass wirklich irgendwas am Laufen ist und im besten Fall, dass das im Grunde schon so eine Art Teaser sein soll.
Ja. Ja, er hat ja auch dann immer wieder gesagt, so ja, jetzt hoffentlich hat er nicht zu viel gesagt und so.
Jetzt Mattel, you're fired.
Ja, genau.
Aber ich hoffe, dass das dann wirklich, weil ich glaube, diese Dreierpacks, da haben sich wirklich nicht so prickelnd verkauft, hatte ich den Eindruck. Die gibt's ja beim Big Bad Toy Store immer noch.
Ja, ja.
Dass sie da wirklich wenn dann Einzelfiguren, oder ja, weil das meisten macht immer nur ein Zweierpack, aber so Einzelfiguren rausbringen. Man hat es jetzt bei dem Horde Zombie He-Man gesehen, den haben ja die Leute wirklich gekauft. Ja. Ohne Ende.
Obwohl er 90, also bei uns 90 ja, ja. Euro und was hat er gekostet? $65, glaube ich, hat er gekostet.
Ja. Genau. Da hat er sich wahrscheinlich noch geärgert, dass sie da eine Festproduktionsmenge vorab schon bestimmen mussten.
Da hätten sie deutlich mehr verkaufen können, weil ich meine, es muss halt einfach auch die Käuferschaft dafür noch da sein. Es bringt ja der PowerCon auch nichts, wenn sie jetzt da den Fanservice bieten, aber es will halt nur Bruchteil diese pinke Teela haben.
Ja, aber Teela ist jetzt, ich finde, Teela spielt eben schon variantentechnisch schon wirklich dann doch wieder fast in der Liga vom He-Man, würde ich sagen.
Es wäre eine sicherere Bank, als wenn sie jetzt eben, also zum Beispiel Masken der Machtdämonen kontra Teela, da würde ich definitiv sagen, dass sich Teela besser verkaufen wird, weil es einfach ein Hauptcharakter ist. Und der größere Faktor ist dabei tatsächlich, dass man gucken muss, wie viele Leute bleiben jetzt noch in dieser Toyline invested und zahlen dann gegebenenfalls eben weiterhin diese mittlerweile, man muss es einfach so sagen, horrenden Preise, während sie umgekehrt vielleicht eine Moto Origins Exclusive Figur für 20, höchstens $25 da kriegen können. Und das ist dann natürlich schon eine Ausnummer, wenn die jetzt dann an Figurenmengen was immer mindestens 3 Figuren waren, wenn nicht mehr, dann kann es durchaus auch sein, dass die Leute dann sagen, oh ja, ich steige jetzt lieber in das Neue ein und das Alte verkauft sich nicht so gut. Aber das ist jetzt generell erstmal so eine Spekulation.
Ja.
Im ersten Moment muss man jetzt überhaupt erstmal gucken, wird da was kommen und wenn ja, was kommt in welchem Umfang?
Mhm. Aber ich finde es schon mal, also ich finde es schon positiv, dass da jetzt eben Mattel da jetzt so mit der PowerCon zusammenarbeitet und dann jetzt eben logischerweise jetzt schon dran denkt, was man eben nächstes Jahr als Exclusives machen könnte. Also es machen anscheinend jetzt deutlich weiter in ihrer Maschinerie da, das mehr zu pushen. Also finde ich persönlich jetzt gut.
Ja, ich hoffe, dass sie sich dann jetzt nicht in eine Abhängigkeit von Mattel begeben müssen, aber es ist für Mattel natürlich eine sehr schöne Sache, dass sie da jetzt im Grunde die Powercon bezuschussen, was für Mattel verhältnismäßig Peanuts sein werden und dann passend zu neuer Serie, neuem Film etc. dann da schon ihre eigene Veranstaltung in Anführungszeichen genau. haben. Genau. Das ist ja schon alles von den Powercon-Organisatoren im Grunde dann vorgegeben und Mattel muss sich selber gar nicht mehr um so viel kümmern.
Ja. Hm. Ich weiß nicht, ich frage mich halt immer so, bei wie vielen Varianten ist es genug? Und vor allen Dingen auch, wie teuer werden die dann? Also ich meine, ein Slime Pit He-Man ist noch eine andere Nummer. Der war tatsächlich präsent irgendwie damals, der hatte noch irgendwie was, der hatte diesen Mini-Comic-Flair und den haben sich viele Leute irgendwie über Jahre hinweg auch immer mal wieder gewünscht und jetzt kam der halt und dann wusste man auch noch gleich von vornherein, der ist limitiert, da haben dann vielleicht auch einige dann doch noch nasse Füße gekriegt und sich gesagt, ja, den bestelle ich lieber doch und keine Ahnung, sonst ärgere ich mich hinterher. Das ist dann so die eine Sache. Aber zum anderen weiß ich nicht, ob sie sich nicht auch irgendwann mit Varianten ins eigene Fleisch schneiden. Also ich meine, ja klar, was weiß ich, rosa, Tila, whatever, so geschenkt, aber irgendwann ist ja auch gut mit der Variantenflut, ne?
Ja, wenn Disco Skeletor kommt, dann wird Matthias dir beipflichten. Ja, aber unabhängig von Varianten kann es ja natürlich auch sein, dass sie jetzt in der Fabrik feststellen, oh, wir haben ja doch noch mehr Teile als gedacht und damit können wir jetzt die eine oder andere Originalfigur auch herstellen. Es ist ja jetzt alles reine Spekulation. Und ich verstehe dich, Gordon, dass du sagst, ja, Varianten hin oder her, irgendwo ist es nicht so prickelnd. Aber es gibt im Moment so viele Möglichkeiten, wo man jetzt erstmal abwarten muss, wie Matthias gesagt hat, vielleicht wird irgendwas bezuschusst und wir bekommen dann doch noch ein paar New Adventures-Mutanten oder sonst was. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, nachdem wir gedacht haben, okay, nach Snake Mountain ist jetzt definitiv Schluss, wenn dann doch noch mal was kommt, das man am Ende sogar cool finden könnte.
Mhm. Ja, na klar, das will ich auch überhaupt nicht ausschließen. Also für mich wird sich's halt einfach nur dumm gestalten, wenn es dann wieder nur darauf hinausläuft, irgendwie Variante um Variante zu haben, was weiß ich, dann kommt noch ein Leo Faker und ne, dies das Ananas so, du hast dann halt irgendwie nochmal einen neuen Skeletor und nochmal einen neuen Faker und nochmal einen neuen Man-at-Arms und eine neue Tila, sind alles Kerncharaktere, aber irgendwann sagen sich die Leute dann auch, oh ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich keine Lust mehr irgendwie nur für Farbvarianten von Figuren 70 Euro auszugeben oder mehr oder Dollar oder whatever. Mhm. Und dann heißt es hinterher dann auch noch, ja, siehst du, verkauft sich nicht. Also ich meine, dann darf man sich halt auch nicht wundern.
Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube, im Moment sind wir so in der Phase, wo man sagt, man kann froh sein, wenn irgendwas noch kommt und dass einem gefallen kann. Und wenn es dann nicht gefällt, dann ist es halt tatsächlich das gewesen. Wie wir in den letzten Folgen geredet hatten, es wäre schön gewesen, eine Kickstarter-Kampagne zu haben für eine ganze Wave. Vielleicht bekommen wir diese Wave jetzt auf dem Wege, bevor dann wirklich offiziell gesagt wird, okay, jetzt haben wir es halt, jetzt war's das.
Ja. Wobei man da auch noch sagen muss, wahrscheinlich, wenn diese PowerCon ist, okay, da war die SDCC dann davor, aber da sind die Leute ja wahrscheinlich auch ziemlich ausgehungert an Figuren. Da kommt ja dann lange nichts raus, höchstwahrscheinlich, außer Snake Mountain vielleicht zwischendrin mal. Aber
vielleicht kommt's doch, ja. Ich
weiß. Aber da können die Leute theoretisch relativ lange nichts kaufen und dann denken sich vielleicht doch, vielleicht ein Exclusive, da, das nehme ich jetzt mal wieder mit, weil die Origin starten eh erst irgendwann später wahrscheinlich und haben die Leute wahrscheinlich auch wieder Geld.
Genau.
Könnte sein, ja.
Wo soll ich denn bloß mein vieles Geld lassen?
Ja, genau. Ich bin hilflos.
Eben.
Ja. Ja. Von der PowerCon aber mal weg zu was ganz anderem. Ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht großartig was drüber reden, bevor wir es nicht auch gesehen haben. Aber Staffel 4 der Shiwa-Serie kommt ab 5. November auf Netflix. Ganze 13 neue Folgen. Also so viel zu den Leuten, die schon bei Staffel 1 gesagt haben, das Zeug, das guckt doch keiner, das läuft doch nicht. Also irgendwie scheint es zu laufen, sonst wird es ja nicht fortgesetzt werden. Und Staffel 1 bis 3 werden ab 3. Dezember zumindest auf US-DVD erscheinen. Ist ja auch nicht immer so bei Netflix-Sachen. ist ja auch mal ganz nett so. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt gerade erst die dritte Staffel durch und meine jüngste Tochter zumindest ist schon gespannt auf die vierte Staffel und hofft, dass noch mehr Prinzessinnen auftauchen werden. Was ja auch stimmt, gell, Matthias?
Ja, Double Trouble kommt, ja.
Ja!
Die schaut ja auch ganz anders aus, aber bin ich schon gespannt, wie das, wie die da eingebaut wird. Weil, also schaut ja eher so nach wirklich nach einem Gestaltwandler aus, vielleicht.
Es soll tatsächlich ein Gestaltwandler sein, habe ich gelesen.
Okay. Okay. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass die Entrapta wieder oft vorkommt, weil die fand ich eigentlich ziemlich cool immer. Die war ja auch so ein bisschen so ein sehr, sehr vielschichtiger Charakter. Und ja, find's cool, dass es weitergeht. Und mal schauen, ob ich am 5.11. dann gleich alle Folgen schaffe. 13 sind dann doch eine Hausnummer. Das war jetzt bei der zweiten und der dritten dann doch einfacher mit 7 und 6. Aber ja, coole Sache.
Und Schatz, du musst was essen.
Ich kann nicht, muss gucken.
Ich muss bingen, ja, genau. Ja, DVD ist auch gut. Ja, wäre halt schön, wenn sowas dann, oder ja, Blu-ray, wenn es halt dann auch Regionalcode 2 hätte oder wenn sie mal auf die Idee kommen würden, was Code-Free zu machen. Aber nein, ist halt so.
Wie kommt es überhaupt mit den Codes, dass es das immer noch gibt? Ich höre immer wieder von Leuten, die mittlerweile Player haben, wo das vollkommen egal ist, aber wenn ich irgendwo im Laden gucke, dann steht da schon immer noch irgendwo, ja, nur die und die Codierung ist drin.
Das waren diese Billig-Player immer. Da hatte ich auch mal einen besorgt, der war echt günstig und die haben öfters mal dieses Code-Free, also die spielen alles ab. Ich glaube, die bisschen teureren, die spielen es dann eher wieder nicht mehr ab.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch eine rechtliche Grauzone ist, weil eigentlich ist es ja eben, das ist ja gewollt, dass du halt nur eine DVD oder Blu-ray in einer bestimmten Region abspielen kannst, aber
also ja, mittlerweile
in der heutigen Zeit ist das halt vollkommener Schwachsinn, weil ja alles immer gleichzeitig verfügbar ist und also dass sie das immer nur durchziehen, ist wirklich kompletter Blödsinn. Das ärgert mich auch jetzt bei der Toys That Made Us Blu-ray, die jetzt rauskommt. Das ist auch wieder eine Regionalcode 1 Geschichte.
Ja, ich muss auch zugeben, dass ich etliche Sachen nicht kaufe, weil ich dann denke, ja toll, wenn ich da jetzt die Ami-DVD kaufe, die das Einzige ist, das was taugt, dann bringt's mir nichts.
Ja, genau.
Macht eigentlich keinen Sinn mehr heutzutage, völlig anachronistisch irgendwie.
Gibt's da irgendeinen Hack?
Also ich habe mal was gelesen, dass wenn du auf Rechnern oder so, wenn du dann Laufwerk hast, dass du das umstellen kannst, aber nicht unendlich oft. Und halt, wie gesagt, es gibt halt Player, die alles abspulen, aber also ich glaube, ich mache ja alles über die Xbox One und ich glaube, die hat schon einen Regionalcode drin. Also
ja, man kann es
nie ausprobiert, keine Ahnung.
Zwei oder dreimal umstellen, aber bei vielen Playern, aber dann ist vorbei.
Ja.
Müsste man sich zwei Player kaufen,
ja, genau.
Einen umstellen und einen eben nicht. Und dann, aber es ist heutzutage echt ein Schwachsinn.
Ja, das ist ein Schwachsinn.
Nein. Ein Schwachsinn ist das, ganz im Gegensatz zum Erscheinen der Shiva-DVD. Bin schon gespannt, ob die dann auch in deutscher Sprache mal erscheinen wird. Also wie gesagt, meine jüngste Tochter ist tatsächlich ein Fan der Serie und ich habe nichts dazu beigetragen.
Sehr gut.
Hat sie sich selbst so gebildet. Ja, aber abgesehen von der Shiva-Serie haben wir immer noch was und damit kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Es soll ja ein neuer Masters-Film kommen. Gordon, hast du auch schon mal davon gehört?
Nee, wann?
Das ist unglaublich. Ich weiß auch nicht. Aus heiterem Himmel kam diese Meldung. Haben wir nicht erst seit 20 Jahren im Gespräch. Ja, Sarkasmus zur Seite. Der neue Masters-Kinofilm wird nämlich vielleicht jetzt doch kein Kinofilm sein, denn Sony, die den Film ja produzieren sollen, der seit Jahren in Development Hell steckt, die haben laut gewissen Gerüchten jetzt die Überlegung aufgestellt, den schlichtweg an Netflix zu verkaufen oder über Netflix auszustrahlen, statt den ins Kino zu bringen. Und das ist eine interessante Neuigkeit. Wie gesagt, es ist reine Gerüchteküche aktuell, aber es ist zumindest so hartnäckig durch die Gegend gegeistert, dass man vielleicht doch irgendwas dran hat. Oder Gordon, wie siehst du das? Ist da was dran an dieser Sache? Kann da was überhaupt dran sein?
Ja.
Oh Gott, ich krieg Angst.
Ja, also, wer hat gesagt, dass kein Kinofilm kommt?
Ja, ja, so. Schauen wir mal.
Ja, ja, schauen wir mal, na klar. Schauen wir mal. Wir schauen auch schon ziemlich lange, ja, vor allen Dingen ja, in die Röhre, was das angeht.
Ja.
Ne? 21 Years in the Making, der wird ja wachsen dieses Jahr, der Witz. Deswegen, und jetzt kackt sich Sony wieder in die Hosen und dann denken sie sich, oh ja, dann vielleicht verkaufen wir lieber an Netflix die Rechte, dann machen wir wenigstens ein bisschen Kohle irgendwie, weil wir haben ja auch Spider-Man wieder am Marvel abgetreten, weil wir wissen, dass wenn wir das nicht machen, floppt das und die Fans gucken das dann nicht und das wird echt scheiße und deswegen, wow. So, ja, also, ja, natürlich kann es das sein, dass Sony dann irgendwie wieder versucht, irgendwas irgendwo hin zu verscherbeln, um überhaupt ein bisschen Geld aus irgendwas zu machen, denn damit machen sie ja die meiste Kohle im Moment, das sieht man ja nun mal. Ne, ihre eigenen Sachen floppen halt regelmäßig und deswegen denken sie sich vielleicht dann auch, ja, okay, dann lassen wir lieber die Leute was damit machen, die mit was anfangen können und dann streichen wir halt die Tantiemen ein. Ist ja auch eine gute Variante, ne? Und so machen sie es eben mit Spider-Man und da kriegen sie dann die Kohle von Disney. Zumindest noch für die nächsten zwei Filme, für die Tom Holland unterschrieben hat. Und da muss man halt sehen, ob es danach dann noch weitergeht oder nicht. Oder ob Disney sich dann sagt, nö, auch jetzt haben wir eigentlich keine Lust mehr, passt schon, ne? Macht auch euren eigenen Quatsch da und dann fallt ihr damit wieder auf die Nase und bla. Ja, oder eben nicht. Und dann eben mal gucken. Und so kann es hier natürlich auch sein. Klar können die sich irgendwie sagen, ja, irgendwie haben wir ja noch die Rechte da dran und irgendwie haben wir auch gar nicht so richtig Lust und irgendwie haben wir keinen Peil und wir zaubern ja seit 15 Jahren irgendwie immer neue Leute aus dem Hut, die es angeblich richten sollen und es dann doch nicht richten. Mir ist letztens wieder eingefallen, dass mal das Gerücht ging, dass John Woo den machen sollte.
Ja.
Erinnert ihr euch daran noch? John Woo's Masters of the Universe, wie geil.
Da gibt's noch eine News auf Planet Eternia.
Ja.
Von 2004, glaube ich, war das, oder? Kann das sein?
Ja. Oh Gott.
Ja, John Woo, ja. Das war nur bei Fox 2000, glaube ich, war da das Studio.
Sollten schon viele machen, ja.
Oh ja, sollten sehr viele machen.
Ja, aber ich hab ja zugegebenermaßen jetzt nicht so den tiefen Einblick in diese ganze Geschichte, wie das mit Netflix mittlerweile vom generellen Erfolg ist. Aber im Roast Google Dinner wurde auch schon darüber geredet. Mhm. Und da fand ich es ganz interessant, dass sie so die These aufgestellt haben, ja, wenn man sich jetzt anschaut, was Transformers, der erste Kinofilm damals gemacht hat an Geld und was der gekostet hat, wenn man das auf die heutige Zeit hochrechnet und dann schaut, wie viele Leute den Film damals geguckt haben, dann wäre die Anzahl der damaligen Zuschauer ungefähr dasselbe gewesen wie die Anzahl der jetzigen Netflix-Abonnenten. Und wenn man dann das Budget des damaligen Transformers-Films auf die heutige Zeit repliziert, dann wäre das jetzt gar nicht mehr so viel an Budget, was man da letzten Endes bräuchte, um am Ende eine durchaus respektable Zuschauerschaft zu haben, die vielleicht dann auch stärker gesichert wäre und mehr Werbeeffekt hätte, als wenn das Ding im Kino läuft und dann womöglich wegen starker Konkurrenz floppen könnte. Das fand ich durchaus eine interessante These, aber ich kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie viel da wirklich dran ist, ob Netflix vor allem weltweit so einen extrem hohen Stellenwert hat, dass die mit einem Masters-Kinofilm, während sie die She-Ra-Serie und die He-Man-Serie haben, jetzt da ein enormes Standing kreieren können, von dem Mattel auch schlichtweg dann Toys verkaufen kann.
Ja, ich finde das ist einfach jetzt schwer zu beurteilen. Also erst einmal, inwieweit das jetzt sozusagen jetzt nur Gerücht ist. Also ich denke mal, es ist definitiv so, dass bei Sony eben darüber nachgedacht wird, sowas zu tun, aber eben nur nachgedacht. Oder halt, es wird halt evaluiert. Dass man jetzt schaut, okay, was könnte uns das bringen? Inwieweit kann vielleicht Netflix sozusagen mit in den Film erstmal sogar rein investieren oder ist es so, wir produzieren das erste Mal und verkaufen dann das komplett fertige Ding an Netflix oder da gibt's ja diverse Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Und also so, ich glaube, der Grund war da tatsächlich auch der Riesenflop, den sie mit Man in Black International gelandet haben. Überraschenderweise.
Das hätte ich ja nie erwartet.
Nein, ich hätte es auch nie erwartet. Also das war ja wirklich eigentlich. Also, das ist doch ein Kassenknüller, so ein. Nein, das ist es nicht. Und
nein, das ist nicht.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also da, der war ja auch komplett, der ist irgendwie so gefühlt aus dem Nichts gekommen und ist dann aus dem Nichts aufgestiegen und entsprechend da auch wieder verschwunden. Also das war so komplett, was soll das? Und man konnte es ganz schlecht einschätzen, wie weit es jetzt da schon fortgeschritten ist, weil man halt schlicht und ergreifend auch keine Ahnung hat, wie weit ist es überhaupt schon beim Masters of the Universe Film fortgeschritten. Ja, was können sie da überhaupt sozusagen jetzt, was könnten sie da Netflix jetzt anbieten an Material oder fängt dann Netflix wieder komplett von vorne an? Also das ist alles wirklich sehr schwer zu einzuschätzen, aber das war, glaube ich, auch im Rose-Gubbel-Dinner wurde es auch mehr erwähnt, dass es da schon eine nette Verbindung ist oder eine interessante Verbindung, da ja der Noah Centineo, der ist ja eigentlich auch ein Netflix-Star, also in Anführungsstrichen. Also der ich glaube, sein erfolgreichster Film ist ja ein Netflix, so eine Teenie-Komödie. Okay. Wie der Chor heißt.
Keine Ahnung, so was gucke ich.
Der ist damit auch berühmt worden, also ganz zufällig. Ich habe da irgendwie auch mal was, also der ist tatsächlich auch so im Teenie-Bereich ist der tatsächlich durchaus ein Star. Also da wird zum Beispiel dann besprochen, dass er sich jetzt die Haare, der hat sich jetzt anscheinend die Haare runterrasiert und das war ja jetzt auch wieder so, oh mein Gott, er rasiert sich die Haare runter. Damit die
Achselhaare oder wie?
Ah, seine dunklen Locken, damit er dann...
Oh Gott, ich habe schon gedacht, über was unterhalten sich die Leute?
Nein, damit er dann halt seine die He-Man-Perücke aufziehen kann und solche Dinge. Naja,
okay.
Auf alle Fälle... Ja, schwer. Ich denke, es wird definitiv, ist bei Sony da was am Laufen, aber definitiv ist da, glaube ich, noch gar nichts.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wenn der auf Netflix kommen sollte, wie auch immer und wie die Konstruktion dann ist, dass ihn dann unter Umständen mehr Leute sehen würden als im Kino. Weil Netflix haben einfach wahnsinnig viele Leute. Gibt vielleicht auch jemand, der dann dadurch ein Probeabo abschließt und sich den Film anguckt. Ich glaube, die Reichweite ist schon enorm bei Netflix. Und heutzutage Kinofilme, die kommen und gehen so schnell wieder, wie das eben das Beispiel von dir, Man in Black International, die gehen so an den Leuten vorbei und ich glaube, dass das auf Netflix gar nicht mal so schlecht wäre, wenn der da kommt.
Also ich sehe das auch so ein bisschen zweischneidig. Einerseits finde ich es schade, weil ich halt schon gerne mal was mit Masters of the Universe wirklich im Kino singen würde, weil halt wirklich im Kino ist halt einfach das Erlebnis und große Leinwand oder vielleicht 3D, obwohl ich 3D eigentlich überhaupt nicht mag, aber halt zumindest dieses halt und dann toller Sound und was weiß ich und halt das Gemeinschaftserlebnis, sage ich jetzt mal im Kino. Aber andererseits ist es natürlich auch immer Aufwand, ja, und also zumindest mit Kindern, du brauchst ja wieder einen Babysitter und dann musst du es irgendwie einplanen und dann musst du reinfahren und Eintritt und Getränke und dann bist du bei 30, 40 Euro. Und und so wäre es, wenn es auf Netflix kommt, dann kriege ich es halt in Anführungsstrichen umsonst, weil ich ja eh Netflix habe. Und ich komme ganz bequem daheim anschauen, wenn ich Zeit habe.
Ja, das ist aber was, das würde ich auch sehen. Das ist echt schade, weil ich glaube, da haben sich schon viele hätten sich drauf gefreut, ja, dass man sich halt trifft und ins Kino geht. Das ist eigentlich das Hauptding, das dann echt schade wäre. Aber ich glaube, der Film wäre halt einfach, wenn er auf Netflix kommt, ganz anders angelegt wie ein Kinofilm. Ich meine, du hast ja heutzutage bei diesen Kinofilmen oftmals bestimmte Szenen drin, die hast du drin, weil halt dann, weiß man ganz genau, das ist jetzt für 3D gemacht, genau, und da gibt es eine wilde Kamerafahrt und die sind aber oftmals völlig nichtssagend, diese Szenen. Ja. Extrembeispiel der Hobbit zum Beispiel, diese Floßfahrt oder was auch immer. Ja. Völlig nichtssagende Szenen und die brauche ich auch nicht in so einem Film. Aber klar, das Erlebnis, das dann wegfallen würde, wenn er kommen würde, viel Konjunktiv, das ist schon schade dann.
Wobei ich da mir persönlich auch denke, man könnte ja mal schauen, ob man irgendwo ein kleines Kino nehmen kann und da vielleicht als Privatvorführung dann dort einfach den Film laufen lässt.
Oh mein Gott, ja. Ja, wenn er kommt ins Kino, oder? Es gab, glaube ich, auch bei den Netflix-Filmen, also bei ein paar Netflix-Filmen sozusagen, die wurden auch in einem sehr kurzen Zeitraum auch in Kinos zockt. Also so als Werbemaßnahme von Netflix.
Ja, also ich möchte jetzt gar nicht in die offizielle Schiene gehen, aber ich fände das schon recht cool, wenn man entweder daheim bei jemandem, also wenn ich jetzt mein Wohnzimmer anschaue, ich habe nicht den kleinsten Fernseher, wenn ich das Sofa irgendwo wegschiebe und man dafür Stühle aufstellt, dann könnte man schon ein kleines Kino machen, wenn man irgendwas so heimkinomäßig mit mehreren Leuten macht oder dass man tatsächlich das irgendwie hinkriegt, wenn jemand Kontakt hat, vielleicht mit einem kleinen Altstadtkino irgendwo redet, hey, an dem Abend, was würde der Spaß kosten, wenn wir da eine kleine Privatvorführung in einem kleinen Saal machen und da so einen Netflix-Film laufen lassen wollen. Vielleicht ist es ja möglich auch. Also ich glaube, Privatvorführung und sowas, das geht dann, ohne dass es rechtliche Schwierigkeiten gäbe.
Ja.
Stecke ich nicht tief genug drin, aber das Potenzial wäre zumindest vorhanden, dass man dann trotzdem so ein Event draus generieren
kann. Also es bei Sony muss man halt immer auch, da ist ja aktuell, wie heißt der Vorstandsvorsitzende, Tom Rossman oder so? Der ist also bei Sony Pictures und der ist bekannt dafür, dass er der totale Sicherheitsfanatiker ist und überhaupt kein Risiko eingehen will. Dokumentiert, dass der war bei Fox früher und der hat jahrelang verhindert, dass es einen Deadpool-Film gibt. Weil das ja nicht funktioniert, wie wir alle gemerkt haben.
Und der ist jetzt bei Netflix gelandet.
Der ist bei Sony Pictures.
Ach, bei Sony, okay. Habe ich
verstanden. Der ist eben so wirklich total, möglichst kein Risiko und Kosten knapp halten und besser, man gibt weniger aus und hat dann praktisch
weniger
Einnahmen, aber sicherere Einnahmen oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist der da eher berüchtigt für sowas und darum wird er halt jetzt einfach schauen, dass da halt Netflix da als sicherer Einnahmengeber sozusagen einspringt und ja, Netflix ist halt auch die Sache, da wird der jetzt, das war ja auch im Rose Grubel Dinner, die verlieren jetzt die ganzen Disney-Inhalte an Disney Plus.
Genau.
Und müssen jetzt schauen, dass sie selber mehr eigene Inhalte kriegen oder neue Inhalte. Und da könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht sehen die ja jetzt auch mit Blick auf den Masters of the Universe Cartoon eben in Masters of the Universe sowas, dass sie da so eine eigene so ein eigenes Franchise da jetzt auch mal bilden. Und da ist ja auch der, wie heißt der? Den habe ich vorher rausgesucht. Der ist bei Netflix dafür für die Originals tatsächlich auch zuständig. Der Ted Biaselli. Der war ja auch auf der PowerCon live in dem Panel, wo dann der Cartoon sozusagen enthüllt wurde und hast dann so öffentlichkeitswirksam oder grünes Licht gegeben. Und der ist ja schon jahrelang auf der PowerCon und ist auch großer Masters of the Universe Fan. Und da könnte man natürlich dann sagen, ja, okay, der kennt sich aus, der ist Fan. Wenn der bei Netflix dort das forciert, dann könnte das was kurz werden. Das ganze Thema.
Die Frage ist halt, wieder die Sache mit dem Budget aussieht bei Netflix, weil du brauchst halt für so einen Film schon viel Budget wahrscheinlich. Entweder, wenn du viel CGI verwendest, sieht es entweder billig aus. Und ich glaube, noch einen Film auf der Erde will eigentlich niemand sehen.
Also du hast ja gesehen, dass Netflix in der Lage ist, schon ordentlich Geld reinzubuttern. Also die Dark Crystal Serie ist der Wahnsinn.
Und, ja, die machen super Sachen,
Und Stranger Things, die dritte Staffel jetzt, das war schon grandios, ja. Das ist ja im Kinofilmqualität teilweise. Und ja, wenn sie da jetzt sozusagen Potenzial sehen, dann würden die da auch die Kohle reinbuttern, weil also Netflix ist einfach im Investitions- und Wachstumsmodus immer noch. Und da wird halt einfach Kohle rausbuttert, obwohl jetzt natürlich jetzt doch irgendwann mal Leute langsam fragen, wann verdienst du ihr Geld? Weil die verlieren ja jetzt anscheinend doch hin und wieder mal, also die verlieren doch jetzt Abonnenten, weil sie ja jetzt immer wieder die Preise erhöhen. Und jetzt mit Disney Plus wird es natürlich jetzt schon interessant werden, wie das dann läuft. Also, aber da können sie natürlich dann entsprechend aggressiv schon vielleicht mit Inhalten dann versuchen, dort zu punkten. Und Masters of the Universe könnte da ein Teil davon sein.
Gordon, was denkst du? Wäre das was für dich dann?
Du meinst jetzt eine Masters-Serie auf Netflix oder was?
Nee, wenn jetzt der Masters-Film auf Netflix läuft, kannst du dir das vorstellen, dass das dann was Ordentliches wirklich werden kann?
Also ich fand die Netflix-Filme eher immer schwach. In den Serien haben sie in meinen Augen ein besseres Händchen. Deswegen weiß ich nicht. Das kommt eben auch wieder genau darauf an, wie viel Budget nimmt man dann, würde man dann zur Verfügung stellen, was, ja, welches Konzept hat man dahinter? Will man es genauso machen, wie man es jetzt irgendwie angeblich macht? Keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, ob sieht Netflix darin überhaupt Geld? Das ist halt auch noch so die Sache, ne? Es ist natürlich eine Sache zu sagen, ja, okay, wir machen eine Kinderserie von He-Man und von She-Ra, eine Cartoon-Serie. Es ist was anderes, einen Realfilm zu machen, der vermutlich alleine nur von Geld wegen her schon deutlich, deutlich, deutlich aufwendiger wird. Und so einen halbgaren Quatsch, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen in die Hand nimmt und dann hinterher so Roido-Effekte hat à la Herkules, darauf kann ich ehrlich gesagt auch verzichten. Ja. Also das sind dann so Sachen, wo ich eher sagen würde, bla, aber das ist mir alles viel zu viel Spekulation schon wieder. Ja, darüber spekulieren wir einfach auch viel zu lange. Deswegen sage ich, der Film kommt nicht, Ende.
Ich dachte, du hast immer gesagt, der Kinofilm kommt nicht.
Ja, der Kinofilm kommt nicht und der Kinofilm, der jetzt auf Netflix verlagert werden soll, kommt auch nicht.
Der Netflix-Film kommt auch nicht, sozusagen.
Richtig. Aber Netflix ist doch das neue Kino.
Ja, eben, genau, deswegen. Ja.
Also ein Teil davon. Ja, aber ein Teil. Also ich muss auch sagen, dass die Filme auf Netflix, also ich habe jetzt den El Camino noch nicht angeschaut, den Breaking Bad-Film, der interessiert mich schon. Aber Filme, da dieser Bright mit Will Smith, der war ganz seltsam.
Oh, der war.
Also der, da fand ich
den Anfang. Wo man weiß, warum er nicht im Kino läuft.
Ja, genau. Ich fand da den Anfang und die Prämisse eigentlich ganz interessant und eigentlich ganz cool, aber dann war er ganz komisch. Also dann, der war so, der ging so von der Qualität her so Richtung Suicide Squad, so ganz
komisch. Ganz ehrlich, der Film, der war so gemacht, wie ich mir den Pilotfilm für eine Serie im Fernsehen vorgestellt habe.
Ja, stimmt,
genau. Vor 10 bis 15 Jahren. Ja. Ja, der war an für sich nicht verkehrt, aber es war viel zu wenig für das, was versprochen wurde.
Ja, genau, ja, das war es auch. Und was war auch noch? Der Cloverfield, der war auch komisch, aber Cloverfield ist ja komisch. Also da haben sie auch so ein, das war ja auch, das war auch so ein typischer Film, der war auch ewig lang in der Produktionshölle. Das war so eine Art dritter Teil von Cloverfield oder Prequel oder was auch immer oder eine andere Dimension, was auch immer. Also Netflix hat das schon auch, also die machen das schön und wieder, dass sie so Sachen aus der Produktionshölle rauskaffern und dann selber machen mit unterschiedlichen Qualitätsstufen. Aber ja, es muss ja nicht immer, sie können sich ja auch steigern und es gibt einen Film, da weiß ich nicht, wie die Vorgeschichte ist, aber einen Film, Parallelwelten hast du, den fand ich großartig. Also der war super. Aber der hat auch in meine Interessenssphäre, das war auch so mit verschiedenen Zeitebenen und eben Dimensionen und was auch immer. Also das war ganz cool. Und
der Blind Box war doch auch ein Netflix Original.
Das war auch ein Netflix Original.
Den fand ich eigentlich ganz gut. Also, aber sie können, der Gordon finde ich hat schon recht, sie können Serien schon besser. Dieser El Camino ist auch gut, aber es ist halt einfach wie eine lange Abschlussfolge von einer Serie. Und klar, als Film getan sozusagen, aber meine Rede, sie sollen eine Real-Life-Serie machen, kein Film.
Ja, Real-Life-Serie. Ja, vielleicht wird's ja auch, vielleicht machen sie das ja dann auch draus. Du weißt, also bei Netflix, da weißt du ja nie, ja? Da kommt dann plötzlich irgendwas. Der El Camino, der ist ja auch aus dem Nichtskämmer gefühlt.
Ja,
aber dann plötzlich doch so, was ist jetzt los?
Lassen wir uns überraschen.
Ja, genau, also da muss man sich einfach überraschen lassen, aber also mir wär, also bevor gar nichts kommt, würde ich auf alle Fälle einen Netflix-Film nehmen. Das ist jetzt so meine
Einstellung. Auf alle Fälle.
Weil ich habe schon so viele gute Sachen eben auf Netflix gesehen, jetzt unabhängig, also natürlich schon eher Serien, aber man hat halt schon das Gefühl, dass die es, wenn sie wollen, und dann hätten sie es drauf und eben da der eine, der da Masters of the Universe-Fan ist, dass der da auch noch bei Netflix auch noch für das Thema zuständig ist, das passt einfach zu gut, um wahr zu sein, fast schon. Und ja, man weiß es. Aber schauen wir mal. Also Vielleicht ist es dann sogar besser, als wenn Sony das macht, wenn es Netflix macht.
Ja, vielleicht. Für mich ist dabei tatsächlich auch noch sehr viel im Schwammigen. Ich finde, dass Netflix tatsächlich gute und schlechte Filme hat, aber Filme bei ihnen oft aussehen, als wäre es halt made for TV. Also ich finde, das begrenzte Budget ist erkennbar, egal ob ein Film gut oder schlecht ist, und wo ich dann nicht sicher bin, ob das jetzt für einen Masters-Film funktionieren würde. Andererseits, wenn sie irgendwie die Kohle klar machen, bei ihren Serien hat es ja eben auch funktioniert, wo sie wirklich gut was rausgeholt haben, dann kann das auch wieder was werden. Was ich mich dabei aber auch frage ist, würde der Film dann letzten Endes auf Netflix dann noch später online und in dem Sinne gehen, als er im Kino starten würde, wenn er im Kinofilm bliebe? Kann man da irgendwas drauf sagen? Irgendwie würde das durch Netflix beschleunigt, verlangsamt oder wäre es wurscht?
Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch vielleicht sogar schneller gehen würde, weil wie der Matthias auch richtig gesagt hat, Netflix dann auf einmal richtig Gas gibt und das Zeug dann raushaut. Mit der Ankündigung von, ich meine, da ist noch so viel schwammig, auch mit der Figurenserie, die dann ja auch irgendwie in dem Zusammenhang unter Umständen stehen soll. Wenn sie den dann noch ewig rauszögern, schwierig. Vielleicht auch irgendwie, wenn der Cartoon dann angelaufen ist, da weiß man ja auch noch nicht genau, wann der exakt startet, dass dann alles parallel läuft oder nacheinander oder vielleicht sogar aneinander irgendwo auf eine Art und Weise Verbindungen vorliegen. Also es ist halt, wie man merkt, sehr viel im Land der Spekulationen.
Also ich find's aktuell schon mehr als sportlich, als unabhängig von Netflix, wenn die jetzt nur den Kinotermin noch halbwegs einhalten wollen. Aber jetzt ist ja dann fast schon 2020 und damit sind wir dann bloß noch mit auf ein Jahr bis zum geplanten Kinostart. Also, und es ist ja immer noch überhaupt nichts passiert, gefühlt. Also gut, Noah Centineo steht eventuell fest als He-Man, aber dann gibt's, glaube ich, noch irgendeine Kostümbildnerin, die irgendwo mal gepostet hat, dass sie bei Master of the Universe dabei ist, und die Regisseurin.
Die übernimmt alle weiblichen Rollen.
Ja, vielleicht.
Und schon ist das Budget drin für Netflix.
Das ist dann so wie beim Filmation-Cartoon, dass dann dadurch eingespart wird, genau. Und also dadurch, dass da halt nichts vorangeht, sehe ich da diesen Termin März 2021 schon mal wieder sehr, sehr sportlich.
Außer es ist halt so ein Schnellschuss dann irgendwie, also, und dann geht es wahrscheinlich auf Kosten der Qualität.
Ja, also da sind wir ja schon wieder bei dem Thema von Gordon. Ja. Der Film kommt ja nicht. Also,
Alter, es ist tatsächlich jedes so Mal weiter, ne? Ihr redet auch jedes Mal weiter darüber.
Ja, natürlich, was sollen wir denn machen? Das ist ja ein Podcast, natürlich reden wir.
Nee, ihr müsst hier nicht. Ihr könnt auch einfach sagen, lasst einfach den Quatsch, Alter. Das ist so ein Blödsinn. Jedes Mal kommt irgendein neuer Quatsch dazu. Es kommt immer nur Quatsch, es kommt ein Quatsch. Wir können darüber reden, wenn sie Drehbeginn haben oder wenn sie tatsächlich mal irgendwas machen, wenn sie ein Set haben oder sonst irgendwas, aber das ist doch alles nur.
Also immerhin, Noah Centineo hatte ja schon He-Mans 2000X Frisur gehabt.
Ja, immerhin.
So weit waren wir schon. Ja, ich könnte jetzt sagen, dass wir einen hehren Auftrag hier haben, indem wir unsere Hörer mit den neuesten News und Infos und Gerüchten versorgen müssen und dazu Stellungnahmen bringen, damit die sich eine Meinung draus bilden können. Aber am Arsch die Räuber. Eigentlich habe ich diese Filmthemen immer nur drin, damit wir erleben, wie du ausrastest, Gordon.
Ach so, ja, das kann natürlich sein, aber so wirklich ausrasten tue ich dabei ja nicht mehr. Das ist einfach nur.
Ja, das ist schade, das Entertainment verfällt allmählich.
Ja, es ist auch mittlerweile einfach nur noch so albern. Und jedes Mal, also ich habe auch so das Gefühl, da lechzen so viele danach, ne? Die suchen ja nach jedem einzelnen Tropfen, als wenn die Fans schon total ausgedörrt sind und dann immer so mit so einem Strohhalm, oh, da ist noch ein bisschen Fanta. Mhm. Ah, noch ein bisschen Movie.
Ich glaube, der zieht sich jetzt in dem Moment hier seine Schmerzmittel gerade rein.
Ja. Kann schon sein, dass das ein bisschen mit reinspielt.
Ja, anyway, also Gordon sagt es schon richtig, man dreht sich irgendwo im Kreis, egal was kommt, wenn man jetzt denkt irgendwo, oh, jetzt geht's gleich los, jetzt kommt wieder eine neue Meldung, oh, da hat einer was gepostet, jetzt ist das erste Set vom Film zu sehen, dann kommt halt sowas wie, oh ja, kommt vielleicht doch auf Netflix. Also noch läuft die Sache, noch kann keiner behaupten, dass der Film wirklich definitiv kommt oder so kommt. Es bleibt weiter spannend oder auch nicht, ja. Warten wir mal ab, was da passiert. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann auf Amazon Prime oder, keine Ahnung, auf PETV.
Ja, genau. Von mir jetzt auf dem YouTube-Kanal hochladen. Sehr gut.
Genau. Das soll es für diese Folge aber schon gewesen sein, liebe Hörer und liebe Fans und Sammler. Ja, ich kann dazu nur jetzt sagen, habt Spaß auf der Grayscale-Con. Wenn ihr dort nicht seid, habt Spaß außerhalb der Grayscale-Con. Was soll man auch sonst sagen? Und ich bitte euch inbrünstig, bewertet uns auf YouTube und sonstigen Kanälen. Wir sind ja mittlerweile so gut wie überall vertreten. Gebt uns Likes, gebt Kommentare ab, erzählt anderen davon, wie toll das hier alles ist. Das hilft uns tatsächlich auch. Also nicht monetär, aber vielleicht kommt ja irgendwann Mattel vorbei und bietet uns tatsächlich den ersten Cut des Kinofilms exklusiv für PETV an. Man weiß es ja nie. Man hat ja noch Hoffnungen und Träume. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch nur eine schöne Zeit. Tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, ich hoffe natürlich auch, dass der Film doch irgendwann mal kommt, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich auch schon fast im Gordon seiner Meinung zupflichte, dass der wahrscheinlich nie erscheinen wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, damit hast du den dunklen Pfad. Ja, den dunklen Pfad zur dunklen Seite besiegelt.
Ja, so sieht's aus. Und auf alle Fälle freue ich mich auf den Livestream von Matthias. Schauen wir mal, wie es auf der Grace, was er alles bringt von der Grayscale-Con. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, bis zur Grayscale-Con oder eben danach. Schön, dass wir uns auf der Grayscale-Con vielleicht gesehen haben. In diesem Sinne, Servus.
Ja, tschüss, bis dann. Und weil wir ja bei der nächsten She-Ra-Staffel dann ja demnächst sind, was sagt Madame Raz, wenn sie auf ihrem Besen davonfliegt?
Brumm, brumm.
Einfach, aber gut.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ich könnte ja jetzt behaupten, wir haben hier einen integren Auftrag, unsere Hörer und damit die Fans irgendwo mit Informationen und Ansichten dazu zu versorgen. Aber am Arsch die Räuber, eigentlich warte ich immer nur drauf, dass du halb ausrastest, Gordon. Das ist der einzige Grund, warum ich die Themen hier reinbringe. Oh Gott, jetzt ist er gebrochen.
Jetzt.
Was? Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt. Was sagtest du? Ja, tut mir leid, bei dem Film schalte ich immer ab.
Hast du es wirklich nicht gehört?
Nein.
Okay.
Automatisch wird das ausgeblendet.
Okay, dann muss ich nochmal anfangen.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.